Frau Petri, Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Erst einmal herzlichen Dank für die erstmalige Einladung hier in die Bundespressekonferenz. Ja, Deutschland hat gewählt in 3 Landtagen und wir sind der Meinung, dass es gestern ein sehr guter Tag für die Demokratie in diesem Land war. Wir haben zum ersten Mal seit Jahren erlebt, dass die Wahlbeteiligung in allen 3 Ländern, wo gewählt wurde, wieder gestiegen ist. Und die Aufforderung der Wähler, an die Urnen zu gehen, hat sie vor allen Dingen dazu gebracht, unsere Partei, die Alternative für Deutschland, zu wählen. Wir führen das ganz klar darauf zurück, dass wir die einzige Partei derzeit in Deutschland sind, die ernsthaft eine verstärkte Bürgerbeteiligung in der Politik fordern, in Form der Einführung von mehr direkter Demokratie, Volksentscheiden auf Bundesebene, die es bisher nicht gibt. Und wir sind auch diejenigen, die glaubwürdig vertreten können, dass sie bereits seit ihrer Gründung, also seit dem Jahr 2013, Problemfelder in diesem Land angesprochen haben. Wenn anderen Parteien dann eine Sorge für die Bürger attestiert wird, wurde uns unterstellt, wir schüren Ängste. Es zeigt sich, dass die Bürger sich von solcher nahezu Propaganda nicht haben entmutigen lassen und trotz einer massiven Diffamierungskampagne der letzten Wochen kurz vor der Wahl 30% der Deutschen geäußert haben, dass sie sich vorstellen können, uns zu wählen. Ganz viele haben das getan. Zu den einzelnen Wahlergebnissen werden unsere Spitzenkandidaten und gewählten Abgeordneten gleich noch etwas sagen. Ich habe noch ein Anliegen, das ich hier präsentieren möchte. Wir sind uns einig darüber, dass die deutsche Gesellschaft nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren eine immer weiterführende Spaltung erlebt, die häufig daran deutlich wird, dass die Mittelschicht immer weiter verarmt, dass Familien hoch belastet sind und wir damit die Zukunft unseres Landes mehr und mehr aufs Spiel setzen. Deswegen braucht es eine Partei, die bereit ist, den sozialen Frieden in Deutschland wieder stärker ins Visier zu nehmen. Und diese Partei, die Partei des sozialen Friedens, wollen wir sein. Wie begründe ich das? Ja, wir erleben schon lange, nicht erst jetzt durch die Migrationskrise, eine Ethnisierung von Gewalt in Deutschland. Denken Sie an Clans, an Stadtteile, in die die Polizei nicht mehr geht. Denken Sie an gewalttätige Angriffe von beiden extremistischen Rändern, links und rechts. Denken Sie daran, dass inzwischen Verhaltensweisen für Schülerinnen aufgestellt werden, die in nun züchtiger Bekleidung erscheinen sollen, oder sogar öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, bei denen man über getrennte Rutschzeiten für Frauen und Männer nachdenkt. Das sind Entwicklungen, die uns besorgen müssen und bei denen wir erst einmal offen darüber diskutieren müssen, woher sie kommen. Das haben wir getan und das haben die Bürger gutiert, während die anderen Parteien nichts anderes zu tun hatten, als diejenigen, die es thematisieren wollen, zu beschimpfen. Das ist unwürdig für diese Demokratie und diesen Zustand müssen wir ändern. Wir müssen wieder feststellen, was machbar und was bezahlbar in diesem Land ist und nicht, wie die Linken zum Beispiel, Utopien darüber anstellen, wie viel Millionen und Milliarden Steuergelder noch ausgegeben werden können. Nun, da wir feststellen, dass das Märchen von den einwandernden Fachkräften aus den Bürgerkriegsgebieten ganz offenbar nicht gestimmt hat. Die AfD will die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land wiederherstellen. Wir müssen darüber reden, dass die Moral nicht über das Recht gestellt werden kann und dass der Kampf von angeblich Gut gegen Böse als ein Kampf von links gegen rechts aufhören muss, zumal ja überhaupt nicht ganz klar ist, was hier links oder rechts ist. Wir wollen den Sozialstaat bewahren, wir wollen aber auch, dass das Prinzip von Freiheit, Verantwortung und Wettbewerb wieder einen stärkeren Aspekt in dieser Gesellschaft hat, damit wir uns Solidarität gegenüber den Schwachen, die wir brauchen, weiterhin leisten können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Herr Meuthen, bitte.
Ja, ich will diesen Äußerungen meiner Sprecherkollegin die Ergebnisse aus Baden-Württemberg kommentierend ergänzen. Wir haben ein Ergebnis erzielt in Baden-Württemberg, das unsere Erwartungen noch übertroffen hat. Wir kamen anfangs damit 12,5% raus. Das war in etwa unser Erwartungshorizont und das ist dann im Laufe des Abends nach 15,1% gestiegen. Insofern erleben Sie, ich glaube, uns alle heute in sehr gelöster und auch fröhlicher Stimmung, denn es ist ein hervorragendes Wahlergebnis, das wir erzielt haben. Was für mich selbst sehr erfreulich war, war die Analyse der Wählerwanderungen, die ich gestern Abend schon bekam. Die zeigt nämlich sehr, sehr deutlich, dass wir aus allen Lagern hinzugewonnen haben. Wir haben etwa 200.000 Stimmen aus dem Lager der Nichtwähler. Frau Petri hat es gerade schon angesprochen, das ist ein grandioser Erfolg. Wir bringen als Partei Wähler wieder an die Wahlurne und die Wahlbeteiligung ist um etwa 5%, die genaue Zahl kenne ich nicht, aber etwa 5% gestiegen. Das ist ein schöner Erfolg für die Demokratie in einem Bundesland. Darüber hinaus haben wir Stimmen aus allen politischen Lagern. Der größte Zuwachs kam, das hatten wir so erwartet, das war auch im Wahlkampf spürbar, aus dem Bereich der CDU. Und das ist sicherlich eine fundamentale Kritik an der Politik der Kanzlerin. Dann hatten wir, auch das überrascht mich sehr, einen sehr, sehr starken Zuspruch aus den Reihen der SPD und zu Teilen auch von FDP und Grünen, also so das ganze Lager durch, von der Linken erwartungsgemäß sehr wenig, sodass wir also sagen können, unsere Wähler bilden einen ganz guten Querschnitt der Bevölkerung ab. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn das wird ja gerne von unserer Konkurrenz ganz anders dargestellt. Und die Wählerwanderungen geben eigentlich sehr eindrücklich davon Kenntnis, dass das eben nicht so ist, sondern dass wir aus der ganzen Breite der Gesellschaft heraus gewählt werden. Ja, die Konkurrenz, die hat uns schwer zu schaffen gemacht in diesem Wahlkampf, weil wir natürlich unglaublich stigmatisiert wurden. Man ist mit uns sehr, sehr hart ins Gericht gegangen. Man hat uns alle möglichen Vorwürfe gemacht. Ich denke, die sind hier auch so weit bekannt, dass ich die nicht wiederholen muss. Was mich gestern Abend ein wenig verblüfft hat, war, dass das dann weiterging, auch noch am Wahlabend selbst, dass man also sagte, man werde jetzt Koalitionsverhandlungen führen mit allen demokratischen Parteien, sagte Herr Kretschmann. Damit insinuieren wir seien wohl keine solche. Diesen Unfug hat er vorher erzählt und andere auch. Das war dann für mich Wahlkampfgeklingel, dass sie das über den Wahlabend hinaus machen, fand ich einigermaßen schockierend. Vor allen Dingen ist es Unfug. Und ich denke, dass sich die politische Konkurrenz einfach daran wird gewöhnen müssen, dass sich da eine neue konservative, freiheitliche, bürgerliche und weltoffen patriotische Kraft in Deutschland etabliert. Wir sitzen jetzt in 8 Landtagen. Wir haben alle 8 letzten Wahlen gewonnen. Das wird auch so weitergehen. Und so langsam muss man das mal zur Kenntnis nehmen. Und da reicht die Stigmatisierung nicht mehr aus. Und es sind dabei nicht wir die Hetzer, sondern es sind die Hetzer, die uns unentwegt in eine Ecke stellen, wo wir nicht zu Hause sind. Denn wir sind, man darf uns mit Fug und Recht rechtskonservativ, rechtsliberal nennen, aber alle Anspielungen, wir seien rechtsextremistisch oder ähnliches, sind halt schlichter Unfug. Und das müssen die nun irgendwann auch mal zur Kenntnis nehmen. Und ich denke, dass sie das auch schon getan haben, dass sie das aber noch ein Stück weit verarbeiten müssen. Wir jedenfalls werden in Baden-Württemberg eine Oppositionsrolle haben, das ist ganz sicher, denn mit uns wird niemand koalieren wollen. Die Aussagen da sind völlig klar und wir werden in dieser Oppositionsrolle dann eben vital Landtagsarbeit machen und freuen uns auf diese Arbeit mit einer wirklich sehr, sehr starken Fraktion, die noch größer geworden ist, als wir das erwartet hatten. Danke.
Danke. Herr Junge, bitte.
Ja, wir haben auch ein sehr erfreuliches Wahlergebnis erzielt. Wir sind von einem zweistelligen Ergebnis ausgegangen. Das war auch zu spüren auf den Veranstaltungen, an den Infoständen, dass da immer mehr Zuspruch da war. Dass es näher dann 12,6% geworden sind, das war natürlich sehr erfreulich. Aber auch gezeitigt eine hochmotivierte Truppe, die ich da zusammen habe, vom Landesvorstand über Kreisvorstände bis hin zu den Mitgliedern, eine unglaubliche Motivation, trotz der Anfeindung, Jörg Meuthen hat es schon gesagt, das war schon zum Teil heftig und da fragt man sich schon, wo das Demokratieverständnis bei so manchem politischen Mitbewerber geblieben ist. Dennoch, man hat diesen Wahlkampf geführt und ich denke auch sehr erfolgreich und wir haben ein 12-Punkte-Programm aufgestellt, im Übrigen schon im Juli 2015. Da wurden wir noch angefeindet, das wäre ein doch sehr rechtslastiges Programm. Ich sage, es war bürgerlich-konservativ. Und über den Wahlkampf hinweg, siehe da, haben CDU und FDP bei uns in Rheinland-Pfalz diese Programmpunkte nach und nach übernommen. Kann ich nur sagen, wer abschreibt, kriegt eine 5. Und das ist auch so passiert. Dennoch, auch gestern, meine Erfahrung, auch in den entsprechenden Fernsehdiskussionen, wurde immer wieder eine klare Abgrenzung zur AfD betont. Ich glaube, man muss den Wählerwillen jetzt endlich respektieren und auch mit uns reden. Wir sind immer dialogbereit, aber ich denke, wir werden in Rheinland-Pfalz eine klare Oppositionspolitik machen, konstruktiv, keine Fundamentalopposition und werden dort mitgehen, wo es mit unseren programmatischen Überzeugungen auch kompatibel ist. So viel zu Rheinland-Pfalz.
Dann kommen wir noch zu Herrn Poggenburg.
Die AfD hat in allen 3 Landtagswahlen ein fantastisches Ergebnis errungen. Als Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt bin ich natürlich besonders darüber erfreut und dankbar, dass wir in Sachsen-Anhalt nicht nur ein Ergebnis erreicht haben mit 24%, sondern dass wir auch 15 Direktmandate erringen konnten, nach meiner letzten Information zumindest, und dass wir es geschafft haben, etwa 10% der Nichtwähler wirklich davon zu überzeugen, an diesem Tag, an dem gestrigen Tag, Recht und ihre Pflicht wahrzunehmen, ihren Unmut nicht nur auf die Straße zu bringen, sondern in die Wahlkabine zu bringen. Ich denke, da haben wir einen ganz großen Anteil an direkter Demokratie als AfD. Da haben wir einen ganz großen Anstoß gegeben und das freut mich ganz besonders. Der Wahlkampf ist durchgeführt worden, wir haben es schon gehört, teilweise unter recht großen Angriffen, auch Drohungen unserer politischen Gegner von links außen. Wir haben uns aber nicht abbringen lassen von unserem Kurs, von unserem Erfolgskurs. Und ich denke, das ist Demokratie. Demokratie muss sich wehren. Ein großer Tag für die Demokratie, ein großer Tag für Deutschland. Ich danke Ihnen.
So, dann kommen wir zu Fragen. Die ersten liegen schon vor. Herr Kollhoff beginnt.
Ja, hier ganz hinten. Frau Petri, Sie haben gesagt, Sozialstaat, Rechtsstaatlichkeit und Bürgerbeteiligung seien die eigentlichen Themen der AfD. Frau von Storch wird jetzt zitiert und hat das ja am Wochenende, am Sonntag beim Berliner Landesparteitag auch entsprechend beschließen lassen, dass die Abgrenzung zum Islam das eigentliche Knallerthema sein soll. Sie hat beschließen lassen, Kopftuchverbot für Schülerinnen und für Studentinnen. In Ihrem Grundsatzprogrammentwurf stehen auch etliche Punkte dieser Art. Ist das das eigentliche Knüller-Thema? Soll es das werden? Und ich würde auch gerne Herrn Meuthen fragen, wie er das sieht.
Also ich glaube, die AfD hat viele Knallerthemen, um bei ihrer Wortwahl zu bleiben, auf Lager. Und das haben wir 2013. Sie haben jetzt aus dem frisch verabschiedeten Berliner Programm einen Punkt rausgegriffen. Viele andere haben Sie jetzt nicht erwähnt. Vielleicht, weil Sie nicht so spektakulär waren. Gucken Sie seit 2013 unsere Wahlprogramme. Schauen Sie, was wir Ende April, Anfang Mai auf unserem Parteitag verabschieden. Da sind es wieder die großen Themen wie Euro, EU, Steuersystem, direkte Demokratie, natürlich auch Migration. Natürlich werden wir auch über den Islam reden, weil es ein wichtiges Thema ist, gerade im Zusammenhang mit der Migration. Nehmen Sie die ganze Breite, dann bekommen Sie ein differenziertes Bild. Es auf wenige Punkte zu verengen, hilft meistens nicht.
Und ich ergänze, da Sie meine Meinung auch hören wollten, es ist genau so. Wir haben eine breite Palette von Themen. Das Islam-Thema ist ein Thema. Die Position dazu ist eigentlich sehr klar. Wir haben das in unserem Landtagswahlprogramm auf zwei Sätze, über die wir lange gerungen haben, innerparteilich verengt. Der erste Satz hier hieß, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Der zweite Satz hieß, oder heißt, gilt ja noch, heißt, sehr wohl zu Deutschland gehören Menschen islamischen Glaubens, die hier unter uns leben, unsere Gesetze achten und als friedliche Bürger unter uns Teile unserer Gesellschaft sind. Und das bildet im Prinzip die Position meiner Partei, wie ich meine, sehr zutreffend ab.
Herr Jung, bitte.
Wie viele muslimische Mitglieder hat die AfD?
Wissen wir das?
Also die AfD wächst so schnell im Augenblick, dass ich Ihnen das nicht sagen kann. Wir müssen mal eine neue Statistik machen. Aber wenn Sie Interesse daran haben, können wir das gerne nachvollziehen. Wir haben Mitglieder verschiedenen Glaubens, aber das ist keine Frage, die wir beim Aufnahmegespräch stellen.
Zusatz?
Ist Ihnen eigentlich egal, dass 3 von 4 AfD-Wählern gestern die Partei nicht wegen ihrer Inhalte gewählt hat?
Woher wissen Sie dieses?
Das sind ZDF-Zahlen. Von
ZDF-Zahlen, nicht wegen ihrer Inhalte. Weswegen wählt man eine Partei dann?
75% haben die AfD wegen einem Denkzettel gewählt.
Stimmt nicht
ganz. Ist Ihnen das egal?
Also mit Verlaub, wir sind mit einem Programm angetreten und die Menschen werden sich schon das Programm ein Stück weit anschauen, um eine Vorstellung darüber zu haben, was sie da wählen. Und wenn wir dieses Maß an Zustimmung bekommen, dann zeigt das, dass wir mit unserem Programm offensichtlich die Präferenzen der Menschen besser abbilden, als das den etablierten Parteien gelungen ist.
Aber die Frage war ja, vielleicht, dass 3 von 4 sich anscheinend das Wahlprogramm entweder angeguckt haben oder nicht angeguckt haben, aber darauf basierend nicht ihre Stimme abgegeben haben.
Vielleicht darf ich ein bisschen ergänzen. Es gibt ja ganz viele Statistiken und ganz schnell. Ich denke, man sollte die vielleicht auch noch mal im Nachgang etwas sorgfältiger wiederholen. Es gibt auch eine Aussage von gestern, dass ungefähr die Hälfte uns gerade wegen unserer Inhalte gewählt hat. Das geht konträr gegen diese anderen Ergebnisse, die ich auch kenne. Tatsache ist doch aber, dass auch Protest eine inhaltliche Aussage ist, denn es grenzt einen von anderen Parteien ab. Und wenn Bürger den etablierten Parteien die Antworten nicht mehr zutrauen, für die sie mit Verlaub nicht nur Jahre, sondern zum Teil Jahrzehnte Zeit gehabt haben, dann ist es doch sehr verständlich, dass Bürger ihre Stimme einer anderen demokratischen Partei geben. Ich denke, wir sollten froh darüber sein.
So, jetzt habe ich da eine Wortmeldung, aber ich sehe das Mikro nicht. Gucken Sie mal. Hier. Jetzt?
Jetzt.
Ja, gut.
Grüneberg, ARD Hauptstadtstudio. An die drei Wahlgewinner. Was werden denn die ersten Gesetzesinitiativen sein, die Sie jeweils in den Landtagen einbringen wollen mit Ihrer neuen Kraft?
Also wir werden jetzt erstmal eine Fraktion bilden und werden uns dann in den Landtagsbetrieb einbringen und dann werden wir in der Fraktion darüber sprechen, die noch gar nicht existiert, am Tag nach der Wahl auch nicht existieren kann, mit welcher Gesetzesinitiative wir zuerst hereingehen. Das kann man aber am Tag nach einer Wahl, wenn die Fraktion als solche noch gar nicht konstituiert ist, schwerlich nicht beantworten. Das geht nicht.
Ich darf anschließen.
Ideen haben wir viele.
Entschuldigung. Ja. Ich darf anschließen, ist richtig. Auch wir werden erstmal uns um die Konstituierung der Fraktion kümmern. Es wird eine sehr große Fraktion werden, zum Glück. Und ich muss sagen, das Erste, was wir machen werden, ist, wir werden Anfragen stellen, weil wir uns auch noch die Zahlen besorgen wollen, die Informationen besorgen wollen, die uns vielleicht noch nicht vorliegen. Wir wollen Sachpolitik machen und erst dann kommt der nächste Schritt, Anträge und vielleicht auch Gesetzesanträge.
Es sieht bei uns natürlich genauso aus. Wir haben zunächst mal die Aufgabe, die Fraktion jetzt zu konstituieren, die entsprechenden Positionen zu wählen und natürlich auch entsprechende Mitarbeiter einzustellen. Das heißt, hier kommt der zweite Schritt nicht vor dem ersten Schritt. Aber sicherlich in Rheinland-Pfalz sind zwei Themen, die mir persönlich auf den Nägeln brennen. Das ist innere Sicherheit, also Polizeikräfte einzustellen, hier eine klare Situation herbeizuführen und auch Anfragen zu stellen, die 1.000 Windkraftanlagen, die jetzt noch zusätzlich zu den 1.600 die Landschaft in Rheinland-Pfalz verschandeln sollen, mit relativ wenig wirtschaftlichem Effekt. Da werden wir sicherlich gegen angehen. Und die Durchsetzung von direkter Demokratie ist ein Grundanliegen der AfD in Rheinland-Pfalz, de jure möglich, aber de facto eigentlich ausgeschlossen.
Und Herr Grüneberg, bevor Sie jetzt versucht sind zu titeln, dass die AfD noch nicht weiß, was im Landtag machen soll, das sind demokratische Prozesse auch innerhalb einer Fraktion. Deswegen wäre es jetzt wirklich fatal, wenn die Spitzenkandidaten heute am Tag nach der Wahl über die Köpfe ihrer Abgeordneten hinweg da Entscheidungen verkünden würden. Aber alle unsere Anträge, da können Sie sicher sein, werden sich an den Wahlprogrammen orientieren. Und da sind ja genug Ideen drin, da können Sie noch mal reinschauen.
Herr Pichter.
Frau Petri.
Da sind Sie.
Herr Meuthen, die AfD war ja mal sehr stolz auf ihre Wirtschaftskompetenz in der Gründungsphase. Jetzt hat sich heute der BDI-Chef geäußert und die AfD genannt. Sie ist eine Partei, eine Protestpartei ohne jegliche inhaltliche Kompetenz.
Ich nehme Sie auch gerne.
Ja, ach, das freut mich immer wieder. Wenn man mal schaut, was vor 3 Jahren geschrieben wurde, wurde es auch schon geschrieben. Heute wird dann behauptet, damals hätten wir die Kompetenz gehabt, die man damals uns aber auch nicht zugetraut hat. Schauen Sie, wir haben gerade eine Kampagne für den Bargelderhalt gestartet. Unsere Kritik am Euro ist heutzutage unter vielen Wirtschaftsexperten Konsens. Mir wurde sogar in Interviews gesagt, die etablierten Parteien hätten unsere Ideen zum Teil übernommen. Wir sind recht positiv in der Annahme, dass unsere Wirtschaftskompetenz weiterhin da ist. Jörg Meuthen wird noch ein paar Sätze dazu anfügen. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren auch weiterhin nach draußen tragen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, bei dem vor allem der Mittelstand gestärkt wird. Wir brauchen mehr Transparenz im Steuersystem. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass das tote Pferd Euro nicht weitergeritten wird, sondern dass wir zu einer der Wirtschaftsgrad angepassten Währung zurückkehren können.
Ich ergänze mal.
Entschuldigung, vielleicht darf ich hier ergänzen. Ja. Wenn Sie die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg sich anschauen, dann ist interessant, dass Mannheim-Nord an die AfD gefallen ist oder dass Pforzheim an die AfD gefallen ist. Das bedeutet auch, dass wir wieder und verstärkt die Partei der kleinen Leute sind. Das heißt, wir müssen uns auch um die sozialen Probleme kümmern und wir müssen versuchen, das umzusetzen, was Herr Gabriel zwar sagt, aber offensichtlich nicht mehr bewältigen kann, nämlich, dass Menschen in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, die Flüchtlinge nehmen ihnen etwas weg und es muss ein fast ein neuer Gesellschaftsvertrag gefunden werden, der die Menschen, die sich abgehängt fühlen, plötzlich wieder zum Teil der Gesellschaft macht. Ich bin also sehr dafür, und wir haben das im Brandenburger Landtag ganz deutlich gemacht, dass diese Gabrielsche Rede vor den Wahlen wirklich mit Inhalt gefüllt wird. Und die Ergebnisse in Baden-Württemberg und auch in Sachsen-Anhalt zeigen, dass wir in der Tat die soziale Partei jetzt sind.
Und ich ergänze, weil Sie Wirtschaftskompetenz ansprachen. Also schauen Sie, ich selbst beschäftige mich seit 20 Jahren als Hochschullehrer damit. Ich bin Volkswirt, ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich habe im Finanzministerium gearbeitet, öffentliche Finanzen, Währungssysteme. Das ist mein täglich Brot seit Jahrzehnten. Und ich habe vor allen Dingen in der Partei geleitet bis vor kurzem den Bundesfachausschuss Finanzen, Arbeit und Soziales. Ich kann Ihnen nur sagen, da ist so viel Kompetenz, da sind so viele Leute, die blitzgescheit sind. Und da wird gerungen darüber, wie, und zwar auf einem Niveau, das bemerkenswert ist, wie bauen wir einen sinnvollen Einkommensteuertarif auf, wie positionieren wir uns zu Themen wie Erbschaftssteuer, Grunderwerbsteuer. Also die Steuerpolitik rauf, runter, Haushaltspolitik, Währungspolitik, es ist alles vertreten. Und wir haben da sehr, sehr viel Know-how. Das sind nicht die Leute, die im Scheinwerferlicht stehen. Aber es sind sehr, sehr gute Leute, die auf sehr, sehr hohem Niveau in den Fachausschüssen arbeiten. Und das läuft ganz wunderbar. Und das wird sich im Parteiprogramm Ende April, Anfang Mai dann eben auch widerspiegeln.
Herr Grimm.
Ja, ich wollte daran anknüpfen, ob Frau Petri oder die anderen Spitzenkandidaten, die auf dem Podium versammelt sind, die AfD-Position zu TTIP sagen können. Ich weiß noch aus der Vergangenheit, Herr Lucke hat sich immer für den Freihandel mit den USA eingesetzt. Und zweitens, weil Sie Steuern ansprachen, Herr Meuthen, welche Teile der Bevölkerung plant man zu entlasten?
Gut, dann sage ich kurz wenige Sätze zu TTIP. Die AfD hat in ihrer Mehrheit TTIP gegenüber eine ablehnende Haltung, und zwar nicht, weil wir gegen Freihandel sind, im Gegenteil, aber der Titel dieses Freihandelsabkommens führt darüber in die Irre, was tatsächlich passiert. Unter diesem Namen sollen rechtsstaatliche Grundsätze bei der Frage der Schiedsgerichte außer Kraft gesetzt werden. Wir würden in einem noch höheren Maße erleben, dass zum Beispiel die Ausschreibung von kleinen und mittleren Projekten, gerade auf kommunaler Ebene, nun am besten global ausgeschrieben werden sollen, was schon auf europäischer Ebene nicht funktioniert. Nur ein Beispiel: die europäisierte Ausschreibung der Rettungskräfte in Deutschland führt dazu, dass Rettungskräfte in Deutschland, Malteser, Johanniter, immer schlechter bezahlt werden. Das ist tatsächlich eine Bedrohung für die persönliche Sicherheit, wenn jemand einen Unfall hat. Das ist ein ganz eklatantes und schwieriges Beispiel. Da sehen wir nur, dass es um Freihandel hier am Ende nicht geht. Den müssen wir anders gestalten. Deutschland hat immer davon profitiert, dass wir Handel getrieben haben. Aber am Ende muss dieser auch auf rechtsstaatlichen Grundsätzen basieren. Das ist bei TTIP nicht gewährleistet. Und vom Verbraucherschutz haben wir da noch gar nicht angefangen zu reden. Deswegen ist die Kritik gegen TTIP parteiübergreifend sehr weit, auch wenn die SPD an der Stelle die Wähler in Baden-Württemberg angeschwindelt hat, indem sie kurz vor der Wahl verkündet haben, sie seien dagegen, wenn sie in Wahrheit von der Parteispitze an dafür sind. Das nenne ich tatsächlich ein Schummeln und Beschwindeln des Bürgers. Das gibt es bei uns nicht. Und nur im Übrigen, die AfD hatte immer schon eine kritische Haltung zu TTIP. Nur konnten wir damals noch nicht darüber abstimmen. Die Minderheit, die dafür war, die wird sich in keinem Fall durchsetzen.
Darf ich das noch ergänzen? Es gibt einen weiteren Grund, weshalb wir kritisch zu TTIP stehen, weil es eine neue Teilung Europas ist. Ich bin geostrategisch, haben wir immer gesagt, sind wir dafür, dass es eine gemeinsame Ordnung mit Russland gibt, und TTIP trennt wiederum nach den alten Regeln des Kalten Krieges, und auch deswegen sind wir aus geostrategischen Gründen gegen TTIP, also aus außenpolitischen Gründen, nicht nur aus denen, die zu Recht Frau Petri angeführt hat.
Ich gehe dann noch auf den Teil Ihrer Frage ein, wen wir, wenn wir über Steuerreform nachdenken, entlasten. Zu entlasten gedenken. Schauen Sie, das ist genau der Ansatz, der in der bundesrepublikanischen Steuerpolitik seit Jahrzehnten eigentlich falsch gemacht wird. Es geht nicht im Kern darum, wen entlasten wir wie, sondern es geht darum, dass wir die Steuersystematik in der Bundesrepublik völlig verloren haben. Wir haben ein Steuerkonglomerat und kein Steuersystem mehr. Und wir müssen die Systemhaftigkeit zurückgewinnen. Wir müssen die Steuern radikal vereinfachen. Und das geht auch. Es gibt dazu nun jede Menge Vorschläge. Es geht darum, hier allokations- und nicht verteilungspolitisch zunächst mal sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und das heißt, wir müssen wirklich zu einer richtigen Steuersystematik zurückkehren. Die Frage der Entlastung wird sich dann gar nicht in dem Maße stellen. Es wird eine breite Entlastung auf ganzer Front geben können, wenn man ein sinnvolles Steuersystem hier wieder installiert.
Herr Kirschner.
Frau Dr. Petri, Parteigründungen sind ja immer schwierig. Die Grünen haben das auch erfahren. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wollte ein SPD-Ministerpräsident die Grünen mit der Dachlatte erschlagen. Später hat er mit ihnen eine Koalition gebildet. Meine Frage, mit was für einem Verhältnis rechnen Sie mittelfristig zur Union? Glauben Sie, Herr Seehofer hat heute gesagt, er sei tief besorgt, es gehe an die Substanz der Union, dieses Wahlergebnis. Wie wird sich das zwischen AfD und CDU, CSU in Wälde ausdrücken?
Wir sind, um auf Ihre Frage zu antworten, nicht fixiert mit unserem Blick auf die Union. Ich meine, dass die Substanz der großen Parteien insgesamt bröckelt, ist ja gestern sehr eindrucksvoll deutlich geworden. Wenn die SPD sich de facto halbiert, muss man sich fast fragen, wer da inzwischen die größere Volkspartei ist, die AfD oder die SPD. Wir haben dann natürlich eine eigene Sicht auf die Dinge. Insofern denken wir auch anders als in althergebrachten Schemata nicht so sehr über die Frage, mit wem reden wir und mit wem reden wir alles nicht. Wir möchten mit allen reden und wir glauben, dass wir auch bei der Frage, wer mit wem wie zusammenarbeitet, mehr Schweizer Verhältnisse in Deutschland brauchen. In der Schweiz ist es völlig üblich, dass man über Fraktionsgrenzen hinweg Anträge beschließt, unabhängig davon, wer gerade mit wem koaliert. Das beschleunigt nicht nur die Entscheidungsprozesse und ist damit auch ein Beitrag zur Kostensenkung in der Demokratie, sondern es macht auch eines deutlich, dass Demokratie eben heißt, mit allen zu reden. Und deswegen sind wir weniger fixiert auf die Frage, wer mit wem, wie und wann. Aber in der Tat müssen SPD und CDU weiter größte Befürchtungen um ihre eigene Substanz haben, wenn sie mit der Art von Etikettenpolitik weitermachen wie bisher und wie auch gestern Abend wieder erlebt. Für uns ist das strategisch aber ein großes Geschenk und deswegen können sie auch gerne so weitermachen.
Herr Tufik Nier.
Frau Petri, Sie haben jetzt erwähnt, dass der Islam ein wichtiges Thema sein wird, auch für die Zukunft Ihrer Partei. Sehen Sie sich in einem Kampf gegen den Islam? Und was bedeutet das für die Muslime in Deutschland, was ihr Recht auf die Religionsausübung ausgeht? Also muss man damit jetzt rechnen, dass Moscheen geschlossen werden, dass Gebetshäuser geschlossen werden? Was genau wollen Sie jetzt bekämpfen, was den Islam angeht?
Mein Sprecherkollege Jörg Meuthen hat darauf gerade sehr kurz und knapp geantwortet. So kurz kriege ich das gar nicht hin, deswegen muss ich das nicht wiederholen. Und vielleicht nur zur Korrektur. Ich habe nicht gesagt, dass es das wichtigste Thema ist. Es ist ein Thema unter mehreren, ein Thema, das emotional sicherlich viele Bürger berührt, aufgrund der Tatsache, dass wir in 2015 1,1 Millionen Asylbewerber, Flüchtlinge und Migranten in Deutschland begrüßt haben, bei denen viele muslimischen Glaubens sind, bei dem wir natürlich unterschiedliche kulturelle Prägungen zu unseren feststellen. Aber wir stehen selbstverständlich zur Freiheit der Religionsausübung. Und das hat Jörg gerade schon hervorragend formuliert.
Frau Amann.
Ja, die Frage geht eigentlich so ziemlich an alle, bis auf Herrn Poggenburg. Ich wollte mich mal erkundigen, es gab ja vor den Wahlen in den westdeutschen Bundesländern eine große Unterstützung für Sie durch angeblich anonyme Gönner. Also es gab diese Plakate, die im Land überall geklebt wurden. Es gab Gratiszeitungen in Millionenauflage, die da verteilt wurden. Ich wüsste mal gerne von Ihnen, gerne auch von Herrn Gauland oder Frau Petri, wer in der AfD wusste von dieser Spenderaktion vorher und was wissen Sie, wer diese anonymen Spender sind? Was haben Sie da für Hinweise und was haben Sie bisher unternommen, um das herauszufinden?
Also ich mache mal den Anfang. Dazu ist im Prinzip längst alles x-fach gesagt. Wir wissen nicht, wer die dahinterstehenden Spender sind. Wir haben keine Beteiligung gehabt an der Erstellung dieser Plakate und dieses Extrablattes. Es war uns auch unbekannt zuvor. Wir haben es nicht finanziert. Wir haben es nicht abgestimmt, sondern es sind externe Gönner unserer Partei, die das in Auftrag gegeben haben und wir wissen nicht, wer das war.
Sie sprechen ja jetzt für Baden-Württemberg. Vielleicht können die anderen auch noch sprechen?
Ja, wir brauchen das aber nicht auch dreimal zu wiederholen. Das gilt, glaube ich,
für alle. Es wird sich wiederholen, weil das für alle gilt.
Die Zeit können wir uns sparen, Frau Ammann.
Frau Ammann, es ist ärztlicher, dass Sie so konsequent immer wieder nachfragen, aber die Antworten bleiben gleich. Ich kann das nur wiederholen, was Herr Meuthen gesagt hat. Uns ist es nicht bekannt, mir ist es nicht bekannt. Die Plakate sind aufgetaucht, sie waren nicht unser Stil, aber nun gut.
Also keiner von Ihnen hat ein Problem damit, dass da Plakate auftauchen, von die bezahlt werden, die für Sie werben, von denen Sie nicht wissen, wer dahinter steht. Herr Gauland auch nicht?
Frau Ammann, vielleicht kann ich mal eben darauf antworten. In der Tat, wir müssen jetzt nicht die gleiche Frage 4-mal oder 5-mal beantworten, auch wenn das für Sie vielleicht angenehm ist. Ich kann nur ein anderes Beispiel geben. Im Landtagswahlkampf zur Wahl in Sachsen hat der DGB großflächig für die SPD Wahlwerbung gemacht, weit mehr als die SPD selbst. Das ist offenbar kein Einzelfall, das kommt in der Politik vor. Und im Übrigen sind ja auch Fragen vom Bundestag an uns gestellt worden, die wir beantwortet haben. Wenn die Stellungnahme Sie interessiert, können wir Ihnen die gerne noch mal schriftlich zuleiten.
Herr Gauland, möchten Sie ergänzen?
Herr Gauland?
Frau Ammann, Sie wissen, ich weiß es genauso wenig wie Herr Meuthen oder Herr Junge. Aber natürlich sage ich dazu, wir werden uns darum kümmern müssen und werden es versuchen rauszukriegen. Und das werden wir natürlich beraten müssen. Denn ich habe auch persönlich ein Problem damit, dass Landesvorsitzende nicht ganz genau wissen, welche Plakate in ihrem Land verbreitet werden. Das ist für mich nicht akzeptabel. Das möchte ich in Brandenburg auch nicht haben. Insofern werden wir uns darum kümmern. Aber das habe ich Ihnen ja schon gesagt.
Herr Kein.
Herr Poggenburg, Sie gelten ja gemeinhin so als verlängerter Arm von Björn Höcke im Bundesvorstand. Sie widersprechen diesem Etikett ja auch gar nicht. Also lebt sich für die ja offensichtlich ganz gut damit. Wollen Sie da die Zusammenarbeit mit Herrn Höcke künftig noch ausbauen?
Also diesem Etikett habe ich schon sehr oft widersprochen. Das ist einfach falsch. Ich tue es heute nochmal. Und die Zusammenarbeit mit Herrn Höcke brauche ich nicht ausbauen, weil die ist gut. Da gibt es nicht auszubauen. Das funktioniert zu unser aller Nutzen. Danke.
Herr Jessen.
Ja, hier Frau Petri. Weltoffene Parteien gucken ja immer ein bisschen über den Tellerrand raus. Frau Petri, wo sind eigentlich politische Schnittmengen und wo wesentliche Unterschiede zwischen der AfD und dem Front National und auf die Person bezogen zwischen Frau Petri und Marine Le Pen?
Es hätte mich ja gewundert, wenn die Frage nicht gekommen wäre. Also herzlichen Dank dafür. Also
das ist immer schön, wenn man sich auch im Vorwege versteht.
Also die AfD hat vor allen Dingen momentan eine Aufgabe in Deutschland und wir haben Landtagswahlkampf gemacht. Deswegen haben wir Landtagsthemen diskutiert und natürlich auch die Themen, die die Bürger sonst im ganzen Land beschäftigen. Dass darüber hinaus auf der europäischen Ebene unsere Kollegen dort mit welchen Vertretern von Parteien auch immer sprechen, das ist völlig normal. Als AfD hier in Deutschland, hier in Berlin, ist das aktuell nicht unser Fokus. Und zum Schluss, Frau Marine Le Pen ist eine Frau. Also wenn Sie das so haben wollen, wir sind beide Frauen. Dass uns das per se zu Geistesgenossen macht, das sehe ich erst einmal nicht. Es gibt in Europa, aber um das abzuschließen, viele Parteien, die Kritik an der derzeitigen EU haben. Das wissen Sie, dass wir das auch tun. Da gibt es Überschneidungen mit ganz, ganz vielen Parteien. Da müssen wir jetzt diese eine nicht herausgreifen.
Ja, Nachfrage. Sie haben aber nun zu Beginn selbst darauf hingewiesen, Sie alle dort oben, dass Sie auf die Wahlerfolge der AfD sicherlich auch etwas mit einer generellen Unzufriedenheit an den politischen Verhältnissen im Lande zu tun habe. Deswegen denke ich, die Frage ist doch gerechtfertigt und ich würde Sie bitten, nicht auszuweichen. Wo sehen Sie auf der Ebene einer nationalen Politik Schnittmengen mit dem Front National?
Also noch einmal, gerade auf der Ebene der nationalen Politik kann es Schnittmengen mit einer anderen Partei gar nicht geben, weil das Ihre Frage schon beinhaltet. Wir machen nationale Politik erst einmal in Deutschland. Und da interessieren die Themen in Deutschland und welche Parteien in welchen europäischen Ländern auch immer für sich welche nationale Politik machen, ist dann erstmal nicht die erste Frage. Die Frage muss nur lauten, wenn wir europäische Politik machen im EU-Parlament, welche Überschneidung gibt es da? Und darum geht es hier heute nicht. Also deswegen bitte noch einmal, wir machen Politik in Deutschland. Da können Sie gerne Herrn Meuthen und die anderen beiden Kandidaten fragen, was jetzt in den drei Ländern wichtig war. Und für die Bundesspitze antworte ich gern. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage.
Es gibt also keine.
Drittes Mal werde ich es nicht beantworten, weil ich Sie jetzt gerade schon zweimal beantwortet habe.
Es gibt also keine Übereinstimmung politisch-inhaltlicher Art mit dem Front National.
Lass mich mal einen Satz dazu sagen. Schauen Sie mal, der Front National in Frankreich ist eine Partei, die stark nationalistische Anflüge hat und stark auch sozialistische Anflüge hat. Beides ist unserer Partei fremd. Und darum gibt es da relativ wenig Übereinstimmung. Und da gibt es sicherlich Parteien, denen wir uns näher fühlten, weil Nationalismus und Sozialismus sind nun definitiv nicht Dinge, die wir uns auf die Fahnen schreiben. Um das inhaltlich klar abzugrenzen.
Frau Kollegin, bitte gucken Sie mal.
Marie-Christine Böse von der ARD. Passt auch ganz gut dazu. Ich wollte in eine ähnliche Richtung fragen. Einer der Kandidaten, die jetzt in Sachsen-Anhalt einziehen, Herr Tillschneider, sagte mir, endlich bekommen wir einen deutschen Front National, eine deutsche FPÖ. Wie sehen Sie das, Frau Petri? Und macht Ihnen das dann angesichts solcher Aussagen auch ein bisschen Angst, dass die Partei so schnell wächst und vielleicht Leute Gewicht bekommen, die Sie nicht so gerne hätten? Und eine Frage an Herrn Gauland für unsere Kollegen vom RBB hätte ich auch noch. Sind Sie ganz zufrieden, dass die AfD erstmal in der Oppositionsrolle ist, oder muss man sich angesichts von 25% nicht auch mal eine Regierungsbeteiligung überlegen?
Wollen Sie zuerst, Herr Gauland?
Ich kann gern damit anfangen. Ich habe immer deutlich gesagt, dass wir in die Opposition gehören und dass wir die Opposition sind, die die Republik endlich verändert aus der Opposition heraus. Es wird eine ferne Zukunft geben, wo man über das, was Sie gerade fragen, nachdenkt. Ich bin aber völlig dagegen, dass wir zu früh anfangen, in irgendwelchen Posten oder Positionen zu denken. Denken Sie an viele Parteien in der alten Bundesrepublik, die sehr früh irgendwie mit der CDU zusammengegangen sind. Wir haben sie alle vergessen. Den BHE kennt wahrscheinlich von Ihnen schon keiner mehr. Die FVP kennt wahrscheinlich schon keiner mehr. Die Deutsche Partei vergessen. Ja, selbst die FDP war schon fast am Vergessen. Das heißt, es kann nicht sein, dass eine kleinere Partei den Versuch macht, sich in einer großen aufzugeben. Deswegen bin ich für eine ganz klare und harte Oppositionspolitik noch für eine lange Zeit. Und wenn Sie sehen, was wir seit 2013 verändert haben, das hätten wir niemals geschafft mit irgendwelchen Positionen und Kompromissen, sondern mit einer ganz klaren Kante. Und für die bin ich auch weiter.
So, Frau Böse, die AfD ist die AfD. Und ich glaube, das, was uns die ganze Zeit gehindert hat, inhaltlich zu sprechen, war eine fortdauernde Etikettendiskussion. Und die Frage, mit wem haben Sie wann mal irgendwie geredet? Die Alternative, naja, haben Sie jetzt nicht gemacht, aber ging ja in die gleiche Richtung, haben Sie ja selbst gesagt. Also insofern, die Alternative für Deutschland macht ihre eigene Politik, und was einzelne Mitglieder dann an Sympathien für welche Partei auch immer haben, wird am Ende auf demokratischem Weg, das heißt auf einem Parteitag, entschieden. Den haben wir im April, da machen wir Inhalt, Programm, daran sieht man, wo die AfD steht. Und wenn Sie das interessiert, weil Sie werden sowieso dabei sein, dann lassen Sie uns dann gern über die wesentlichen Inhalte sprechen. Das ist sehr viel hilfreicher, als jetzt schon wieder die Etikettendiskussion fortzusetzen.
Herr Trebes.
Entschuldigung. Mich würde interessieren, Herr Poggenburg, ob Sie die Zustimmung in Sachsen-Anhalt auch als Zustimmung für Ihren national-konservativen Kurs sehen in der AfD und ob Sie begrüßen würden, wenn Herr Höcke für den Bundesvorstand kandidiert, ja oder nein?
Zum Teil 1. Wir haben immer gesagt, wir haben einen liberal- und nationalkonservativen Kurs. Das haben wir ganz deutlich gesagt, dazu stehen wir. Und sicherlich ist das eine Bestätigung, dieses Wahlergebnis, für diese Aussage. Zur Frage 2, ganz klar. Das hat einen Parteitag zu entscheiden. Ich kann auch für den Herrn Höcke überhaupt nicht jetzt hier sprechen. Das werde ich auch nicht tun. Wir werden sehen, ob es mal dazu kommt, ob da Ambitionen bestehen. Das denke ich aber, soweit ich weiß, gar nicht. Weiter kann ich und möchte ich dazu auch nichts sagen.
Kurze Nachfrage. Herr Gauland nennt Ihren Kurs national-konservativ.
Bitte?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Herr Gauland, Sie haben den Kurs von Herrn Poggenburg national-konservativ genannt. Also dann scheint es da ja Diskrepanzen zu geben, oder?
Ich habe den Begriff aufgenommen, der in vielen Medien gebraucht wird. Da kann man jetzt lange darüber rechten, ob dieser Begriff richtig ist. Und es ist völlig richtig, wenn Herr Poggenburg das Liberale dazu nimmt. Das heißt, wir sind eine Partei, die aus verschiedenen Elementen besteht. Und ich glaube, in keinem Landesverband gibt es reinen nationalkonservativen oder rein liberalen Kurs, sondern wir sind eine Partei, die alle diese Positionen zusammenhalten muss. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt.
Ich möchte bitte noch kurz ergänzen dazu. Ich persönlich habe immer gesagt, dass ich für den nationalkonservativen Kurs stehe. Das ist richtig, aber wir haben den Anspruch einer Volkspartei. Ich setze mich sehr dafür ein und möchte es auch in Zukunft tun, dass auch die liberale Strömung das Gewicht in der AfD bekommt, was ihr zusteht. Wir haben viele Liberale in der AfD und wir möchten und müssen ein Spektrum abbilden und sind daher eine liberal- und nationalkonservative Partei. Danke.
Herr Weiland.
Frau Petri, muss ich mal kurz rübersetzen, das ist ein bisschen schwierig. Frau Petri, es gab ja vor den Wahlen auch intern an Ihrer Position Kritik. Sie haben zum Beispiel auch eine Veranstaltung gemacht in Düsseldorf mit Ihrem Lebensgefährten, mit dem Herrn Strache von der FPÖ. Sehen Sie eigentlich Ihre Position jetzt nach dieser Wahl gestärkt?
Da haben Sie aber jetzt ein Gerücht produziert, Herr Weiland.
Ja, Sie haben die Frage schon verstanden.
Also, ja, alles. Ja.
Und an Herrn Meuthen hätte ich gerne eine Frage. Wie beurteilen Sie denn diese Kontakte zur FPÖ?
Ja, vielleicht kann ich das ein bisschen korrigieren. Wir haben eine Veranstaltung in Düsseldorf gemacht, die als Veranstaltung der Fraktion im Europaparlament, der EKR-Fraktion, geplant war. Sie haben mir darüber berichtet, dass es dort Diskussionen gibt. Interessant, vielleicht auch für Sie zu wissen, dass es bereits 2014 Druck aus dem Bundeskanzleramt auf David Cameron gab, die AfD nicht in die Fraktion aufzunehmen. Es gab jetzt neuerlich, obwohl das nur von einem Medium in Deutschland berichtet wurde, wieder einmal Druck von Berlin auf Downing Street, die AfD nun endlich loszuwerden. Der Antrag wurde wegen fehlender Mehrheit zurückgezogen. Aber in diesem ganzen Kontext der Diskussion in der Fraktion haben wir uns dann entschlossen, diese Veranstaltung nicht mehr unter dem EKR-Etikett stattfinden zu lassen. Deswegen wurde es dann als AfD-Veranstaltung wahrgenommen. Es war ein Treffen, um über Visionen für Europa zu sprechen. Das sollte man tun, wenn man im Europäischen Parlament redet. Und wir werden in der Zukunft mit noch viel mehr Parteien im EP darüber reden, wie wir europäische Zukunft gestalten wollen.
Können Sie mir noch mal sagen, wie sehen Sie Ihre Position? Ist die jetzt gefestigt durch die Wahlen, Ihre Position als Bundesvorsitzende? Es gab ja in den Wochen davor durchaus interne Kritik an Ihrem Führungsstil.
Also, ich will vielleicht ganz kurz zunächst darauf eingehen, weil Sie fragten auch, wie stehe ich zu diesem Kontakt zur FPÖ. Kann Ihnen nur sagen, aufgeschlossen. Die FPÖ ist eine unter mehreren erfolgreichen österreichischen demokratischen Parteien. Ebenso gut hätte man mit der ÖVP oder der SPÖ ein Treffen machen können. Ich sehe das als einen völlig normalen Vorgang unter europäischen demokratischen Parteien und sehe das sehr, sehr entspannt. So, was jetzt die Frage Bundesvorsitz und Umstrittenheit. Also hier sitzen zwei gleichberechtigte Bundesvorsitzende, die in trauter Kooperation seit wann? Seit 4. Juli, seit einem Dreivierteljahr zusammenarbeiten. Und die Wahlen haben nun nichts mit einer Machtverschiebung zu tun, sondern wir werden diesen Kurs der gemeinsamen, sinnvollen Kooperation und guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit fortsetzen. Davon können Sie ausgehen.
Frau Buschow.
Ich würde gern doch noch mal versuchen, ob es noch was Konkretes gibt nach den Wahlen. Das Thema, von dem die AfD offensichtlich am meisten profitiert hat, woraus jetzt die Wahlergebnisse auch resultieren, war das Thema Flüchtlingspolitik. Mhm. Da Sie selbst sagen, Sie haben damit gerechnet, in die Landtage einzuziehen, Sie haben auch mit hohen Ergebnissen gerechnet, werden Sie sich ja durchaus auch mal Gedanken gemacht haben, was kann man da im Landtag jetzt konkret anstoßen? Und da zielt meine Frage eben auf genau diesen Punkt. Was kann man denn, was aus Ihren Augen aus der Opposition heraus jetzt anstoßen zum Thema, was in den Ländern ja spielt, Unterbringung, Versorgung, Integration von Flüchtlingen? Und die zweite Frage, die ich hätte, geht direkt an Frau Petri. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement von einer Ethnisierung der Gewalt in Deutschland geredet. Können Sie vielleicht kurz erklären, was Sie damit genau meinen und auf welchen Erkenntnissen dieser Terminus fußt?
Also zunächst... Es ist sicherlich in dem Wahlkampf jetzt so gewesen, und das ist für Landtagswahlkämpfe nicht völlig ungewöhnlich, dass ein bundespolitisches Thema alles überlagert hat, respektive europapolitisches Thema, nämlich die Migrationsproblematik, die wir haben. Dessen ungeachtet ist es aber so, dass das kein kernlandespolitisches Thema ist. Und wir werden, ich darf dafür meine beiden Kollegen sicherlich mitsprechen, wir werden in den Landtagen logischerweise landespolitische Themen im Vordergrund haben. Da kommt Migrationspolitik auch vor. Aber wir werden sicherlich die Schwerpunkte anders setzen, weil wir eben landespolitische Themen aufgreifen. Ich werde zum Beispiel in Baden-Württemberg, mir ist ein Thema, das mir extrem wichtig ist, die Bildungspolitik. die Kultuspolitik, und ich halte die in Baden-Württemberg für grundverkehrt. Die ganze Ausrichtung ist ideologisch in eine falsche Richtung gehend. Und hier werden wir mit eigenen Initiativen arbeiten. Das wird mit absoluter Gewissheit kommen. Genauso wie ich sehr stark stehe für eine Besinnung auf die eigentlichen staatlichen Kernaufgaben. Also aus dem Landeshaushalt heraus mehr Mittelverwendung in Richtung Polizei und Justiz zu geben, als das in den vergangenen 10 Jahren der Fall war. Das sind die Kernthemen, mit denen wir arbeiten. Wissen Sie, es wird uns da zum Teil zum Vorwurf gemacht, wir hätten dieses eine Thema und kein weiteres. Das ist grundfalsch. Wir haben alle drei Landtagswahlprogramme gehabt, die alle landespolitischen Themen bedienen. Wir können aber nicht darüber hinwegsehen, wenn die Menschen das eine Thema so stark bewegt. Ich habe das in Wahlkampfveranstaltungen immer wieder gehabt. Ich versuche, die landespolitischen Themen zu transportieren. Ich mache anschließend Bürgersprechstunde mit langer Diskussion. Und 9 von 10 Fragen, die kommen, gehen zur Migrationspolitik. Darauf muss eine Partei eingehen. Das kann auch kein Schüren von Ängsten, sondern Ängste sind vorhanden. Und darauf muss Politik reagieren. Und das haben wir, glaube ich, angemessen getan. Das ist Teil unseres Erfolges. Das heißt nun aber nicht, dass wir nicht die landespolitischen Themen spielen. Die werden sogar im Vordergrund unserer parlamentarischen Arbeit stehen in den nächsten Jahren.
Ich möchte gerne noch anfügen, scheinbar ist es nicht nur bei den Bürgern so, dass dieses Thema am meisten interessiert und bewegt. Asyl, auch bei den Medien war das der Fall. Regelmäßig ist es passiert, dass wir andere Themen in Interviews auch genannt haben, transportiert wurde aber fast ausschließlich dann das Thema Asylkrise.
Vielleicht kann ich auch noch einen Punkt hinzufügen. Das Thema ist ja nicht von uns gemacht. Die Ursachen liegen ja woanders. Und wenn wir ständig daraufhin angesprochen werden, dann hat natürlich das Asylthema auch immer auch landespolitisch Einfluss auf andere politische Handlungsfelder. Natürlich hat es Einfluss auf die innere Sicherheit, natürlich auf Bildung und natürlich auf Infrastruktur. Die Unterbringung von Asylbewerbern ist ein gerade landespolitisch, aber auch in den Kommunen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deshalb hat dieses Thema von uns nicht gemacht, aber natürlich von Ihnen natürlich auch sehr stark aufgegriffen. Aber die Ursache liegt nicht bei uns. Wir haben die Grenzen nicht geöffnet. Wir wollen an einer Lösung mitarbeiten.
Herr Pöllinger.
Frau Petri, ganz konkret an Sie die Frage. Sie haben zu Beginn gesagt, das ist ein großer Tag für Deutschland, ein großer Tag für die Demokratie. Diese Sätze haben wir ja von Ihnen gestern auch sehr oft gehört. Wenn ich also ein bisschen freizeitpsychologisch mich betätige, wenn man das immer wieder betont, hat man da irgendwie allergische Ängste, die Sie ja in sich spüren, wo Sie sagen, okay, ich muss das immer wieder rausstellen, Demokratie und großer Tag, weil es vielleicht nicht so sein könnte. Also gerade wenn Sie es so oft betonen, dass Sie vielleicht innerlich die Angst verspüren oder die Angst sogar haben, dass es doch nicht so ein großer Tag war und dass es doch nicht so demokratisch war.
Also das ist keine Frage, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist allenfalls eine rhetorische Frage. Zum einen sehe ich ängstlich aus, das müssen Sie beantworten. Zum Zweiten, wer das Zurückholen von Nichtwählern an die Urne nicht begrüßt, und das haben übrigens alle Parteien gestern begrüßt, der muss sich ja fragen, wie er den Zusammenhang zwischen verstärkter Bürgerbeteiligung in Form von Wahlen oder wenn wir noch weitergehen, in Form von direkter Demokratie, wie er die beurteilt. Wir halten das in der Tat für ein sehr gutes Ergebnis, zumal ja auch nicht nur wir dazu aufgerufen haben, wählen zu gehen, sondern alle anderen Parteien auch. Daran waren wir uns wenigstens mal einig. Das ist ja schon ganz schön. Und ansonsten, weiß ich nicht, was Sie der Frage jetzt wirklich bezweckt haben.
Nein, wenn Sie immer wieder das Wort Demokratie benutzen und sich
das
darauf
sollten wir
stützen,
doch viel mehr
dass
benutzen.
Viele Nichtwähler, 10%, ja, zur Urne gehen, sind es ja nicht die 90%. Ganz einfache Rechnung. Andererseits, viele gehen ja seit Jahren wählen, ja, und drücken damit ihren demokratischen politischen Willen aus. Dann haben Sie Leute aktiviert, die vorher nicht zur Wahl gegangen sind. Was hat das in Ihren Augen mit Demokratie dann zu tun?
Also Sie glauben, also ich muss jetzt zurückfragen, ist es in Ihren Augen kein Beitrag zur Demokratie, wenn mehr Bürger an die Wahlurne gehen und nicht zu Hause bleiben? Also ich glaube, nur, Sie haben sich ein bisschen verheddert mit Ihrer Frage. Vielleicht überlegen Sie noch mal und dann können wir hinterher noch mal reden.
Ich frage mich nur, warum Sie es so
ja,
betonen.
Ich verstehe Ihre Frage ehrlich gesagt nicht. Ja? Aber vielleicht, um in der Antwort der politischen Konkurrenten zu bleiben. Die haben sich ja fast nahezu alle gestern Abend zu Wahlsiegern erklärt, wie wir das ja nach jeder Wahl kennen, selbst wenn die Ergebnisse unterm Strich desaströs gewesen sind. Vielleicht wäre es den anderen ja lieber, wenn wir uns zu den Wahlverlierern erklärten und ängstlich wären. Aber vielleicht können Sie uns alle fünfmal hier angucken. Wir sehen irgendwie nicht so aus. Wir freuen uns riesig und wir sind davon überzeugt, dass es ein guter Tag gestern war. Auch für Deutschland, weil wir für Deutschland Politik machen. Und wenn Sie jetzt wieder freizeitpsychologisch herangehen wollen, dann können Sie bestimmt noch mehr hineindeuten. Aber das müssen Sie alle machen.
Ich ergänze vielleicht mit einem Satz. Wir betonen es auch deswegen so sehr, weil wir es tatsächlich als ein Verdienst von uns ansehen, weil hier ist jetzt wieder eine Opposition, die wirklich mit einem alternativen politischen Angebot antritt. Das heißt, wir haben ein bisschen damit auch geworben, es gibt wieder etwas zu wählen. Ich habe das in meinen Wahlveranstaltungen gesagt, habe gesagt, hier ist unser Programm, das bieten wir an, das ist anders als die anderen. Wenn Sie damit einverstanden sind, freuen wir uns über Ihre Stimme. Wenn nicht, gehen Sie trotzdem wählen, wählen Sie die anderen. Aber es sind einfach Alternativen vorhanden. Und davon lebt Demokratie. Das ist so völlig unstrittig. Wenn der Souverän nicht entscheidet, weil er gar nicht erst hingeht, dann ist Demokratie schwach. Und mit jeder Stimme, die mehr abgegeben wird, ist die Demokratie stärker. Das ist so.
Ich habe noch einen Satz anzufügen, bitte. Weil ich hätte vorhin die Ausführung gebracht, ein großer Tag für Demokratie, ein großer Tag für Deutschland. Uns wird ja, das vielleicht mal so als Gegendarstellung, regelmäßig abgesprochen, eine demokratische Partei zu sein, täglich kann man sagen. Vielleicht ist auch unsere Reaktion darauf, unsere Äußerung darauf ganz verständlich. Danke.
Frau Buschow, Sie hat Ihre Frage aber noch nicht beantwortet.
Ja. Gewalt ist offen geblieben. Ja, da war der zweite Teil ein bisschen hinuntergefallen. Also ich habe das versucht, in wenigen Worten zusammenzufassen, damit wir im Zeitbudget bleiben. Man muss es vielleicht noch ein bisschen genereller formulieren. Wir erleben ja eine Spaltung der Gesellschaft, so hatte ich eingeführt, und können das an diversen Faktoren festmachen. Und da haben wir auf der einen Seite, um jetzt bei dem Begriff Ethnisierung zu bleiben, denken Sie an Köln, nicht an die Silvesternacht, sondern denken Sie an der Polizei bekannte marokkanische Kriminalität in organisierter Form, die seit Jahren existent ist, bei der die Polizei kaum eine Möglichkeit hat, dagegen zu gehen. Das ist nichts Neues. Wir erleben auch in den 90er Jahren schon Stadtteile, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, aber auch anderen alten Bundesländern, in die Polizei nicht mehr geht. Bei einem Zuwachs an Aufgaben, auch wegen unkontrollierter Grenzen, die dann eben mobile Kontrollen statt stationärer Kontrollen notwendig machen. Wir haben im Bereich der gesellschaftlichen Gruppen eine Separierung, eine Segregation, wenn wir sehen, wie von extremistischen Rändern Gewalt ausgeübt wird. Die Linksextremisten, die Freunde der Antifa, die regelmäßig auch Anschläge auf Infrastruktur in Deutschland unternehmen, ob das in Leipzig der Hauptbahnhof ist oder andere öffentliche Einrichtungen, ob das die Rote Flora in Hamburg ist, wo die Polizei machtlos dagegen steht. Wir haben auch leider viel zu viele Angriffe auf Asylbewerberheime, die in den letzten Monaten gestiegen sind. Wir haben aufgrund der Migrationsproblematik jetzt inzwischen die Aufforderung an Schülerinnen, ich sagte das, sich anders zu kleiden, eine nahezu vorhandene Ohnmacht in öffentlichen Gebäuden mit den kulturellen Differenzen umzugehen, die wir uns durch die Migration in der Form eingehandelt haben. Wir haben eine gesellschaftliche Debatte mit Wertigkeitszuschreibung bei Frauen, die zu Hause bleiben oder nicht zu Hause bleiben, also ein Teile- und Herrschespiel, Rentner in Ost und West. Also an vielen, vielen Stellen zeigt sich, dass dieses Problem eben gesellschaftliche Gruppen gegeneinander, gewollt oder ungewollt, gegeneinander auszuspielen, zu sozialen Spaltungen führt, verbunden auch mit einem Verlust an Wohlstand, der durchaus auch im größeren Zusammenhang mit der Krise in der EU und beim Euro zusammenhängt. Und da brauchen wir langfristig, weil es gerade in der aktuellen Situation so prekär ist, eine Zusammenführung dieser Gruppen. Und das kann nur über die Akzeptanz der jeweilig anderen Meinung im demokratischen Spektrum gehen. Und da haben wir rein auf der Wortebene, auf der Diskussionsebene eine ganze Menge zu leisten.
Ich habe jetzt noch 9 Fragen aufgenommen, die Frageliste inzwischen geschlossen, weil wir irgendwo auch gegen 14 Uhr zum Ende kommen wollen. Vielleicht können wir noch ein bisschen nachlegen. Die nächste Wortmeldung von Ihnen, Herr Kollege.
Ja, ich hätte, Jens Schneider, Süddeutsche, ich hätte eine Frage zum einen an Herrn Poggenburg. Herr Poggenburg, im Wahlkampf ist ja darüber berichtet worden, dass es Erzwingungshaftbefehle gegen Sie gegeben hat und deshalb auch Unruhe in Ihrer eigenen Partei, die sich dann hinter Sie gestellt hat. Könnten Sie den Zusammenhang dieser Haftbefehle einmal erklären, von denen Sie gesagt haben, sie seien ausgeräumt. Und werden Sie oder gehen Sie davon aus, dass Sie Fraktionschef werden? Die zweite Frage, Frau Petri, das ist ja jetzt ein großer Erfolg für Ihre Partei, ein Dreivierteljahr nach dem Parteitag im Juli. Frau Petri, Herr Meuthen hat gesagt, Sie seien alle ganz gelöst und sehr entspannt. Wie fühlen Sie sich heute? Sind Sie auch ganz gelöst hier heute?
Gut, ich übernehme mal beide Fragen. Aber Herr Pockenburg hat mich gebeten, für ihn zu antworten, weil man in eigener Sache, ja, das ist ja völlig in Ordnung. Ja? Das ist die, haben Sie ein Problem damit, Herr Schneider? Wir reden so oft miteinander. Ich habe Herrn Pockenburg gerade gefragt und er hat mich gebeten, die Frage für ihn zu beantworten. Das können Sie ja vielleicht einfach akzeptieren. Die Verfahren, welche es auch mal gegeben hat, sind beendet. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Und die zweite Frage, natürlich freuen wir uns, dass man nach einer kurzen Nacht und angesichts der vielen Fragen, die Sie an uns haben, auch angestrengt und konzentriert ist. Das gehört dazu, aber insgesamt sind wir alle hoch erfreut, wissen aber auch, welche Arbeit auf uns zukommt. Insofern geht der Blick nicht so sehr zurück nach gestern, sondern vielmehr nach vorn mit all der Arbeit, die auf uns wartet.
Ja, aber wen wir hier fragen, müssen wir schon selber entscheiden. Von daher, Herr Pockenburg, können Sie doch auch selber antworten.
Dann füge ich nur an, dass ich schon zigmal darauf geantwortet habe in den letzten Wochen. Hat sich nichts geändert. Die Angelegenheiten sind alle erledigt, haben nichts mit Finanzproblemen zu tun gehabt, sondern mit Versäumnissen zu tun. Und das ist ein völliger Unterschied, aber es ist lange erledigt und gegessen. Danke.
Die Frage, wenn ich das nachreichen darf, mit dem Fraktionsvorsitz, ist das, rechnen Sie damit, dass Sie den bekommen?
Was heißt rechnen? Wenn ich die Ehre habe, durch die Fraktionsmitglieder dafür bestimmt zu werden, dann würde ich mich sehr freuen. Das ist richtig. Ich stehe dafür bereit. Aber alles andere hat die Fraktion zu entscheiden. Da möchte ich und will ich gar nichts vorwegnehmen. Danke.
So, Herr Kollege, bitte. Ist das Mikro an? Jetzt?
Herr Meuthen, Sie gelten ja als Vertreter des liberalen Flügels. Bislang wurde die Partei in der Öffentlichkeit, aber vor allem in letzter Zeit als ostdeutsch und nationalkonservativ wahrgenommen. Werden Sie mit Ihrem neuen Gewicht jetzt versuchen, dieses Bild zu verändern und den liberalen Flügel in Ihrer Partei wieder zu stärken?
Ich habe den ja nie für schwach gehalten. Aber abgesehen davon bezeichne ich mich als gesellschaftspolitisch konservativen und wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch liberalen Menschen. Und ich werde beides abbilden. Ich denke, dass vielleicht durch den Wahlerfolg jetzt das noch ein Stück weit vernehmlicher ist. Das ist soweit ein normaler Vorgang. Aber ich werde für die konservativen Inhalte und für die liberalen Inhalte in meiner Partei stehen, wie ich das bis jetzt auch gemacht habe. Und wenn das jetzt ein bisschen vernehmlicher ist mit so einem schönen Wahlerfolg im Rücken, dann soll mich das freuen.
Herr Scholz.
Eine Frage an Herrn Pockenburg. Roundabout 11% Ihrer Wähler hier hinten, ich bin leider verdeckt. Also, ja. Roundabout 11% Ihrer Wähler waren ehemalige NPD-Wähler. Ist das für Sie eigentlich eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Also ich weiß nicht, woher Sie die Zahlen haben. Erstmal, also mir sind die nicht bekannt. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Weil wenn 11% unserer Wähler NPD-Wähler,
richtig? Ja, das sind jetzt, also das war zusammenfassend.
Dann frage ich, mich natürlich, warum die NPD damals so schlecht abgeschnitten hat. Ja. Also 11% unserer Wähler der AfD sollen NPD-Wähler.
Nein. Also die Wählerwandlung, Sie haben Wähler dazu gewonnen. Also so, ja. Die früher bei den anderen Wahlen vorher NPD gewählt haben. Und das ist ja immer diese Grafik mit der Wählerwanderung. Und 40% sind aus Nichtwählern und 11% sagt man ehemalige NPD-Wähler.
Also deshalb richtig, sage ich round to round, das also, ist die Schätzung. Ich gehe mal davon aus, dass es wohl auch in der Vergangenheit NPD-Wähler gab, die mit der NPD im Grunde nicht einverstanden waren, die sie aus reinem Protest gewählt hatten, weil die der Meinung waren, dass es eben nicht sein kann, wie immer gesagt, dass rechts neben der CDU es nichts geben darf. Vielleicht sind das diese Leute, das kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht, kann ich nichts weiter dazu sagen.
Bitte, Frau Kollegin.
Sabine Amorde von der Taz. Frau Petri, ich habe eine Frage zu der ganzen Frage um Regierungsbeteiligung. Herr Gauland hat jetzt ja noch mal ganz stark gesagt, der Platz der AfD ist in der Opposition. Sie haben jetzt ja schon mehrfach betont, dass Sie eigentlich relativ gerne, relativ schnell in die Regierung möchten. Welchen Kurs fährt die AfD denn jetzt da?
Da wird immer, Frau Amorde, ein Widerspruch konstruiert, der gar nicht da ist. Und Herr Gauland hat es gerade noch mal sehr schön gesagt. Unsere Aufgabe ist in der Opposition, aber natürlich muss die AfD sich auch darauf vorbereiten, zu gegebener Zeit Regierungsverantwortung zu übernehmen. Der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht da. Und wann der da sein wird, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Und deswegen gibt es an der Stelle überhaupt keinen Dissens, auch wenn ja einige Kollegen immer wieder versuchen, den hineinzuinterpretieren. Vielleicht können wir einfach mal das nehmen, was wir gesagt haben und an der Stelle nicht immer zwischen den Zeilen lesen.
Herr Kollhoff.
Acht Landesparlamenten sitzen, brauchen Sie den außerparlamentarischen Arm der GIDA-Bewegung überhaupt noch? Oder wäre es nicht an der Zeit, sich etwas stärker von Bachmann und Co. abzugrenzen?
Haben wir den je gebraucht?
Ja, also auch das ist eins dieser, dieser Märchen, die wir langsam mal beerdigen sollten. Die AfD steht für sich selbst und sie war lange da, bevor Pegida da war. Und dass Bürger auf die Straße gehen und friedlich und demokratisch Protest äußern und dass es dann Überschneidungen bei der Wählerschaft gibt, ja, das ist ja überhaupt nicht schlimm, aber das hat ja noch lange keine Aussagekraft dafür, was die AfD macht. Und da waren wir immer unabhängig und da bleiben wir immer unabhängig.
Herr Wiegold.
Ja, ich wollte zum einen zu dem Unique Selling Point Flüchtlingspolitik fragen. Da haben Sie ja gefordert, Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen. Bedeutet das zum Beispiel, um es konkret auf den Punkt zu bringen, dass Deutschland bei der Bekämpfung von ISIS in Syrien und im Irak konsequenter, konkreter vorgehen sollte und auch bombardieren sollte, statt nur Aufklärungsergebnisse zu liefern? Und ich hätte noch die Frage an Herrn Junge, der vielleicht auch zu dem Thema was sagen wird. Werden Sie Ihre Arbeit als Dezernatsleiter Ausbildung im Zentrum Operative Kommunikation fortführen, wenn Sie jetzt in den Landtag gehen?
Also um Ihre letzte Frage zuerst zu beantworten, natürlich kann ich das nicht. Es war schon jetzt ausgesprochen schwierig, beides zu handeln, den Wahlkampf, den Landesvorsitz und meine Aufgabe als Dezernatsleiter vollumfänglich erfüllen zu können. Ich habe deshalb in den letzten 3 Wochen bereits meinen Jahresurlaub eingebracht und werde dann mit der Konstituierung des Landtages meine Freistellung vom Dienst bis zum Ende meiner Dienstzeit, das wird am 30.11. diesen Jahres sein, dann gehe ich in den Ruhestand, der natürlich ein Unruhestand sein wird, werde ich dann beantragen und ich denke, das wird auch genauso durchgehen. Fragen zu einer außenpolitischen Engagement in dem Zusammenhang, wie Sie ihn gerade genannt haben, würde ich jetzt ganz persönlich im Moment nicht beantworten wollen. Ich müsste mich da ja weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, da sind wir auch außenpolitisch, Herr Gauland, noch in der Findungsphase. Und ich würde als aktiver Offizier jetzt Ihnen auch dazu keine Antwort geben wollen, weil ich da in einen Interessenkonflikt kommen würde, dem ich mich im Moment nicht aussetzen möchte. Wenn Sie mich nach dem 30.11. dazu fragen, dann werde ich mich klar dazu äußern.
Aber Frau Petri ist ja nicht aktive Offizierin, insofern könnte sie vielleicht etwas dazu sagen.
Herr Gauland, wenn Sie nicht wollen, oder mögen Sie?
Kann man das ergänzen? Ja. Wir haben immer ganz deutlich gesagt, dass wir für die Unterstützung der Kurden sind im Kampf gegen den IS. Und wir haben auch immer gesagt, dass wir Flächenbombardements für keine Lösung halten, weil sie neue Flüchtlingsströme auslöst und kein Problem löst. Und wenn Sie sich die Entwicklung im Nahen Osten oder in Afghanistan anschauen, dann muss man einfach sagen, dass westliche Militärinterventionen alle kein Ergebnis erreicht haben, jedenfalls kein positives. Und daraus muss man halt mal lernen, dass es offensichtlich so nicht geht. Mehr würde ich dazu jetzt nicht sagen.
Herr Goffert.
Frau Petri, weil Sie schon zweimal von der Sicherheit gesprochen haben, ich würde Sie ganz konkret fragen, können Sie einen Bezirk in einer deutschen Stadt nennen, wo die Polizei nicht mehr hingeht, de facto nicht mehr hingeht? Und zum Zweiten wollte ich Sie einfach mal persönlich fragen, wie Sie sich so jetzt heute bei der Bundespressekonferenz vor der Lügenpresse fühlen.
Gut, fangen wir mit der zweiten Frage wieder zuerst an. Sie sehen uns hier entspannt und gelöst. Wir antworten auf Ihre Fragen.
Entschuldigung, aber ich hatte, wie Sie über den Begriff Lügenpresse denken, wenn Sie heute hier sitzen.
Also noch einmal, Sie wissen, dass ich diesen Begriff selbst nie benutzt habe. Sie wissen, dass wir durchaus Kritik an der Presse üben, weil wir häufig feststellen, dass Ihre Kollegen durchaus nicht offene Fragen zur Beantwortung stellen, sondern die Fragen meistens schon angefüllt sind mit Unterstellungen, die es zum Teil sehr schwer machen, darauf zu antworten. Sie wissen aber auch, dass wir uns redlich bemühen, das trotzdem zu tun. Und wir erwarten in Zukunft einen etwas unideologischeren Ansatz Ihrer Fragestellungen bei der AfD. Ich denke, das würde helfen, dass man auch uns nicht sofort mit Etiketten belegt, wie ich heute Morgen wieder im Bayerischen Rundfunk gehört habe, die rechtspopulistische AfD. Das machen Sie bei anderen Parteien auch nicht. Ich denke, das sollten Sie bei uns zukünftig auch nicht mehr tun. Die erste Frage, die kann ich Ihnen aus der Vergangenheit schon beantworten. Bereits in den 90er Jahren, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, gab es in Berghamen oder in Kamen Stadtteile, wo die Polizei nicht mehr hingefahren ist. Es ist seitdem nicht besser geworden. Wenn wir eine tiefergehende Analyse wollen, können wir das gern machen. Dafür ist die Zeit hier jetzt aber nicht gegeben.
Herr Geers mit der für heute letzten Frage.
Frau Petri, ich möchte noch mal auf den großen Tag zu sprechen kommen, von dem Sie gerade gesprochen haben. Und davon, dass Sie ja wahrscheinlich noch weitere große Tage aus Ihrer Sicht erwarten bei den nächsten Wahlen. Wie sehen Sie das Ganze wirtschaftspolitisch? Es gibt Stimmen, die sagen, rückwärtsgewandte Parteien wie die AfD schrecken Investoren ab oder könnten Investoren abschrecken. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf oder zu dieser Befürchtung?
Ist ja
aus der Luft gegriffen? Oder?
Also eigentlich muss er ja, kann ich auch Jörg Meuthen darauf antworten, dann nur so viel. Wir haben gerade gehört, dass vom BDI auch wieder eine, ja, bemerkenswerte Meinungsäußerungen kamen. Ich schlage vor, dass diejenigen, bevor sie solche Äußerungen machen, doch vielleicht mit der AfD und den für diese Fächer kompetenten Leuten mal das Gespräch aufnehmen, miteinander reden. Das sagte ich am Anfang schon, ist deutlich besser als übereinander reden. Manchmal hat man den Eindruck, dass man irgendwann den Überspitzungen und den einseitigen Darstellungen selbst glaubt, wenn sie dann in der Presse erscheinen. Das habe ich noch nie für eine gute Idee gehalten. Wir sollten an der Stelle über Inhalte reden und eben nicht über Etiketten. Im Übrigen verweise ich darauf, dass zu einigen unserer Positionen, gerade was das Thema Mittelstandsförderung und TTIP angeht, Positionen vertreten, die auch von Mittelstandsverbänden wie dem BVMW schon lange aufgegriffen werden oder auch unabhängig von uns vertreten werden. Es gibt eine Initiative, von der Sie vielleicht nicht wissen, KMU, also kleine mittelständische Unternehmen gegen TTIP, neben vielen anderen gesellschaftlichen Gruppierungen. Also Wirtschaftskompetenz haben wir sehr wohl. Wir positionieren uns an der Stelle nur nicht so einseitig wie die Bundesregierung für die etwas weniger an Zahl vorkommenden großen multinationalen Unternehmen, sondern wir wollen das sogenannte und tatsächliche Rückgrat der deutschen Wirtschaft wieder stärken.
Ich ergänze vielleicht mal, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie ist ja eher ein Vertreter der großen Unternehmen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich in Baden-Württemberg, und zwar in den letzten Wochen stark wachsend, viele Kontakte habe, die nicht von uns ausgehen, sondern an mich herangetragen werden, zu mittelständischen Unternehmern. Das werden im Moment fast täglich mehr. Und das ist die tragende Säule der Wirtschaft, nicht nur in meinem Bundesland, sondern wenn Sie genau hinschauen, in der ganzen Republik. Und da gibt es überhaupt keine Berührungsängste. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass wir politisches Gewicht gewinnen, werden wir interessant auch als Ansprechpartner. Und das erlebe ich im Moment, ich möchte nicht sagen jeden Tag, aber mehrfach pro Woche, dass ich mit mittelständischen Unternehmern ins Gespräch komme, weil sie mich ansprechen. Und das ist eine gute und vertrauensvolle Gesprächsbasis, die da vorhanden ist. Insofern würde ich es ganz anders beurteilen, als Sie das mit Ihrer Frage insinuieren.
Heißt zusammengefasst, dass Investoren künftig einen Bogen um Deutschland machen, das befürchten die nicht?
Überhaupt nicht.
Das ist ein Ammenmärchen, ein wirkliches Ammenmärchen.